Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen beim dritten Kurs jetzt. Mein Name ist Detlef Kromka, wer mich beim ersten vielleicht nicht gesehen hat. Ich bin hier an der Goethe-Universität zusammen im Raum jetzt mit David Weiss. Der wird sich gleich noch vorstellen und auch ein bisschen was erzählen. Und das wollen wir auch nicht verstecken. Ich soll es zwar nicht sagen, aber ich tue es trotzdem auch mit Sarah Voss. Sie spekuliert an einem anderen Bildschirm, ob auch alles gut klappt. Und ich hoffe, dass ich gut zu hören bin und dass wir einen interessanten Nachmittag haben werden. Okay, springen wir gleich rein in die Inhalte. Unsere Inhalte heute sind, so war es angekündigt, von iPads, E-Books und Virtual Classrooms. Und da hatten wir uns vorgenommen, dass wir das zu dritt machen. Mit Claudia Bremer, David Weiss und ich. Und wir jeweils unsere besonderen Kenntnisse da ausspielen können. Und Claudias Thema wäre auf jeden Fall die didaktisch-pädagogische Betrachtung dieser neuen Medien gewesen. Leider ist sie krank heute. Vielleicht hört sie uns jetzt trotzdem. Das kann sein. Dann einen herzlichen Gruß und alles Gute. Und ich werde ein klein bisschen oder von ihr übernehmen. Das heißt, genau genommen, ich habe ein paar Folien von ihr genommen und werde auch dazu etwas sagen. Also, was sind unsere Themen? Das angegebene Spektrum war eigentlich ein bisschen zu groß. Es wäre nichtssagend geworden, hatten wir die Befürchtung. Darum wollen wir uns eigentlich auf ein paar Punkte fokussieren. Auf Social Networks als Punkt 1, eingebettet in Web 2.0. Das heißt dazu ein paar Aussagen. Auch dann vielleicht Aussagen, nicht nur von uns, auch zum Open Course. Was spielt denn dieser Open Course in diesem Kontext, in diesem technischen Kontext für eine Rolle? Und dann etwas vielleicht auch ein bisschen provozierend, Smartphones. Was kommt da auf uns zu im Kontext Lernen? Wohin geht das? Wo war das? Und danach wird David Weiss dann mit ein paar Überraschungen aufkommen und ich glaube Ihnen vor allen Dingen noch etwas zu dem Kurs und der Infrastruktur des Kurses selber erzählen. Okay. Web 2.0. Ja, eine Entwicklung, die uns in den letzten fast 10 Jahren, fast muss ich sagen, 10 Jahren überkommen hat. Und zu Web 2.0 gehört sehr, sehr viel. Also es sind nicht nur die Social Networks, es sind natürlich auch Flickr, ist Flickr. Auch Second Life gehört dazu, YouTube, Twitter, Wiki, Weblogs, Podcasts, E-Portfolios und so weiter und so weiter. Ich denke mal, aber eine der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Ereignis da im Web 2.0, sind die Social Networks. Und dann eine Frage, relativ aktuell, bezogen auf eine Umfrage von 2010, also eine ZDF-ARD-Online-Studie mit einer Teilnehmerzahl von 1252. Also schon aussagefähig. Nehmen wir mal, unterstellen wir mal eine gewisse Repräsentativität. Dann können wir uns mal die Nutzungsfrequenz anschauen. Und die Nutzungsfrequenz bezüglich Web 2.0 Angeboten nach Angebotsformen. Also die unterschiedlichen Aspekte, die wir gesehen haben. Also es war 2010. Und da ist etwas Überraschendes auf der letzten Teil. Also Twitter hat quasi keine Bedeutung. Also selten benutzen es 2% und wöchentlich 1%. Aber 97% bleiben draus. Ganz anders sieht das dann bei anderen Angeboten aus, wie Private Networks und Communities, also das Social Web, Videoportale, YouTube und Wikipedia. Da ist die Nutzungsfrequenz deutlich höher. Nie sagen nur 61% der Befragten, dass sie nie Private Netzwerke nutzen, also das Social Web. Eigentlich bemerkenswert und durchaus überraschend. Schauen wir uns jetzt ein bisschen an, wie von wem das genutzt wird. Dann sehen wir ganz deutlich, dass die 14- bis 19-Jährigen hier die Hauptgruppe ausmachen. Das gilt bei allen drei Erstgenannten zumindest ganz deutlich und bis hin zu Twitter, die Lesezeichensammlungen mal herausgenommen. Ja, also die 14- bis 19-Jährigen sind die Hauptuser, aber auch die 20- bis 29-Jährigen kommen ein bisschen nach, also es fällt deutlich ab mit dem Alter, was offensichtlich ist. Dazu haben wir vielleicht gleich noch eine interessante Umfrage. Und da sehen wir auch ganz deutlich die Nutzungshäufigkeit privater Communities oder Netzwerke unter eigenem Profil. Also wie groß wird das genutzt? Auch da wieder sehr, sehr hoch und mit täglich 59% respektive 54% oder wöchentlich 40 und 36%. Also nehmen wir täglich und wöchentlich zusammen, wären das 99%. Also das wäre extrem hoch. Und welche Motivationen haben die User? Auch das ist ja befragt worden und hinterfragt worden. Und da betrachten wir einmal die Leute, die es ist täglich oder wöchentlich nutzen. Das rot eingekreiste oder eingekästelte Teil der Tabelle. Und da sehen wir, eine der Hauptfunktionen ist Chatten. Daneben dann direkt sich informieren, was im Freundeskreis passiert. Auch persönliche Nachrichten werden verschickt. Aber eben auch Beiträge und Kommentare innerhalb der Community schreiben. Das ist also für die Leute ein durchaus wichtiger Aspekt. Also interessant ist da, dass die weniger häufigen Nutzer dieses sogar intensiver machen mit 30%. Und hier noch eine weitere Umfrage und damit wollen wir es dann auch bewenden lassen. Es sind jetzt die Befragten, die kein Profil in einem eigenen Netzwerk haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Welche Gründe haben Sie denn nicht oder eben auch nicht mehr Mitglied zu sein? Und die meisten sagen, für die Kommunikation mit Freunden brauche ich das nicht. Die Communities sind für mich uninteressant, sagen immer noch mehr als die Hälfte. Und dann kommt, vielleicht wäre das heute nach den Diskussionen im letzten Jahr schon höher, 33%, die Angst vor Datenmissbrauch haben. Das war 2010 noch nicht sehr ausgeprägt, muss man deutlich sagen. Und die beiden Fragen gehören dazu, natürlich zusammen. Er möchte nicht oder sie möchte nicht im Internet auffindbar sein. Das heißt, Angst vor der Anonymität, die man verlieren könnte. Aufwand nicht zu groß, ist noch bemerkenswert und kenne die Community, die Möglichkeiten der Communities nicht, also Unerfahrenheit und kenne niemanden, der überhaupt in einer Community ist. Okay. Angst vor Datenmissbrauch, sagte ich schon, oder möchte nicht im Internet auffindbar sein, waren wichtige Aspekte. Waren auch für die Älteren dann auch noch wichtiger als für die 14- bis 19-Jährigen. Uninteressant, auch da ein Aspekt. Wir wollen nicht zu viel über diese Statistiken reden. Sie sollen uns einen Einstieg geben in die Welt des Web 2.0. Und die Welt des Web 2.0 ist größer und älter als die sozialen Netzwerke. Und interessant für mich als Informatiker, eben besonders interessant, weil ich beobachtet habe, nicht nur ich, dass die Informatik sich fast immer nur durch Krisen wirklich weiterentwickelt hat. Das heißt, es gab krisenhafte Situationen, Welchen Ausmaß diese Krisen hatten, können Sie sich teilweise gar nicht vorstellen. Also, ich sag mal, die erste Softwarekrise 1969, sehr lang zurück, aber trotz alledem, da hatte der absolute Marktführer, der Weltmarktanteil, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, von IBM war damals 70%. Dem gelang es nicht, ein neues Betriebssystem zu implementieren. Die Hardware war längst fertig. Die zweite Generation, die Nachfolgegeneration der Hardware war auch schon im Bau und die Software wurde nicht fertig. Und das war die erste große Softwarekrise. Und daraus entwickelten sich dann neue Dinge. Und ganz interessanterweise gilt das auch für die neuen Medien. Es gilt immer noch. Es gilt auch heute. Es galt vor allen Dingen aber 2001 in der Dotcom-Krise. Und als klar wurde, so am Ende 2001, da haben sich interessante Leute zusammengesetzt bei O'Reilly, dem großen US-Verlag, und haben überlegt, what comes next? Also was ist die nächste Stufe? Irgendwas muss ja sein. Wir sind jetzt in einer Krise, die Blase ist geplatzt. Was kommt als nächstes? Und da haben sie frei in einem Brainstorming losgedacht. Und das war das Ergebnis. Und ich hoffe, dass Sie das auch lesen können. Das können wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Tim O'Reilly, ein guter Freund, fasste das dann 2005 so zusammen. Unsere Ideen waren, dass wir Design Patterns, das ist ein technischer Begriff, das ist eine Art, wie man Software entwickeln kann, und Business Models für die nächste Generation von Software zu dem Zeitpunkt entwerfen wollten. Entwerfen wollten. Und das in 2001, also am Ende von 2001. Und entscheidend waren, dass man etwas Neues suchte. Und man hat sehr schnell ein neues Keyword gefunden, Web 2.0, was immer das heißen soll. Wir sprechen gleich noch kurz darüber, was Tim Berners-Lee dazu sagt. Aber dieses Keyword und alles, was da rundherum war, dieses Schlagwort, wurde sehr, sehr erfolgreich. Seit dieser Zeit, also nicht nur 2007, findet ein Web 2.0 Summit immer jährlich im Oktober in der Bay Area statt. Und das waren gewissermaßen die Ideen. Man wollte alte Applikationen, alte Apps, so sagte man da, damals eigentlich noch gar nicht, wollte man transferieren. In einiger Hinsicht, zum Beispiel sehr unterschiedlich von der Britannica Online, also klar ein Publikationsorgan, hatte man schon die Idee, zur Wikipedia zu gehen, so etwas wie Wikipedia. Ja? Von Stickiness zu Syndication. Okay, ich bin jetzt hier nicht im Präsentationsmodus, darum diese Anmerkung. Ups, jetzt muss ich, glaube ich, hier klicken. Diese durchaus vom Business mitgetriebenen, das hatte Dale Dougherty und Tim O'Reilly ja auch klar gesagt, gab es aber sofort Widerspruch. Und es gab Widerspruch sofort von Tim Berners-Lee, der auf die Frage in einem Interview antwortete, auf die Frage, Web 1.0 was about connecting computers and Web 2.0 is about connecting people and facilitating new kinds of collaboration. Is that how you see the web? Und er antwortete, Tim ist ein sehr, sehr gerade ausdenkender Mensch. Totally not. Absolut nicht, ja. Er behauptet, es wäre von Anfang an seine Idee gewesen, Leute zusammenzubringen. Also wäre das nur ein Stückchen Jargon und eigentlich abwertend. Niemand wüsste, was man damit meint. Und trotz alledem, Tim Berners-Lee, ja unbestritten als Vater des ersten Webs, vielleicht zusammen mit Robert Caillaux, hat einen wichtigen Punkt gemacht. Und dieser wichtige Punkt ist, wie es vielleicht in der Presse dann aufkam, als Antwort auf sein Interview: Das Web 2.0 ist nutzloses Blabla, das niemand erklären kann. Und damit Ende. Das erschien 2006 von Wolf-Dieter Roth. Ist nur ein Buzzword, ist nur eine neue Blase und so weiter. Wir wollen nachher mal ein bisschen darüber nachschauen, ob das so ist. Denn tatsächlich gibt es ja, und das habe ich jetzt mal aus der Wikipedia genommen, eine Synthese. Ich glaube, es ist beides. Natürlich braucht man ein Buzzword, um das man sich schart. Und natürlich ist dieses am Anfang nicht so ganz klar eingegrenzt. Wobei wir alle in der Informatik wissen, dass viele unserer Begriffe nicht stabil über Jahre sind, sondern sich mit der Technologie weiterentwickeln. Web 2.0 beschreibt eher vage eine veränderte Wahrnehmung und Benutzung des Webs. Das, ich glaube, ist die Synthese. Als Marketing-Schlagwort eingeführt und so weiter. Als Schlagwort kritisiert. Wichtig sind aber genau die Social Networks. Und da würde ich Ihnen, und ich werde es dem David auch weitergeben, ein Paper geben. Wir werden irgendwie sehen, das ohne Copyright-Verletzungen Ihnen zugänglich zu machen. Nämlich im Informatikspektrum vom letzten Jahr von der Julia Heidemann. Die beschreibt aus technisch, aber eben auch sozialer Sicht die Social Networks. Und da finden sich interessante Einsichten, Entwicklungen, die Sie durchaus mal lesen sollten. Verfügbar im Netz ist es, glaube ich, so nicht. Also wir müssen einen anderen Weg finden. Und das ist eigentlich der Startpunkt, wo wir jetzt im Rahmen des Open Courses auch etwas Neues ausprobieren wollen, nämlich einen Poll. Und der David wird jetzt auf Twitter diesen Poll starten. Und er lautet etwas provozierend. Wir schauen gerade, wo es jetzt steht. Versetzen Sie sich 3 Jahre weiter. 2014. Und die Frage ist dann, Leute, Personen, die nicht an einem Open Course teilnehmen, sind out. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie auf diesen Poll antworten. Das ist unter der Adresse, aber das sehen Sie, sehen zumindest alle Twitter-User, twtpoll.com und OKO1BS. Naja, auch so eine Abkürzung, vielleicht wie Web 2.0. So, wenn Sie da draufklicken, und es haben schon einige abgestimmt, 5 haben schon abgestimmt, wir hoffen natürlich auf ein paar mehr, Sie können mit Ja oder Nein stimmen. Wir werden das gleich dann nochmal zusammenfassen und Ihnen natürlich das Ergebnis auch bekannt geben. Ja, das ist es so mit den Netzwerken, mit den Internet-Applikationen, Web 2.0-Applikationen. Aber Informatik ist immer ein Zusammenspiel von Hardware und Software. Und wenn wir jetzt uns dieses Jahr anschauen, dann haben wir eine sehr, sehr interessante Entwicklung, nämlich die Entwicklung der Smartphones. Und da stellt sich schon die Frage, wird sich das zu zu einer neuen Form des mobilen Lernens ausweiten. Diese Smartphones, und dazu habe ich gesammelt, ich habe es jetzt aber da hinten liegen, ein paar Presseartikel, die ich jetzt leider nicht mehr einführen oder in Folien fassen konnte. Diese Smartphones haben eine riesige Bedeutung gewonnen, weil diese Smartphones viele Einzelgeräte ersetzen. Also Smartphones sind natürlich nicht nur ein Handy, ein Mobile Phone, sondern sind gleichzeitig Taschenrechner, Armbanduhr, Wecker, Taschenlampe, Digitalkamera, Taschenkalender, MP3-Player, Navigationsgerät und mobile Spielekonsole. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Das heißt, die Entwicklung und auch der Begriff Apps als Kurzwort oder als breit bekanntes Kurzwort für Applikationen hat sich ja erst mit diesen Geräten so entwickelt. Und an dieser Stelle schließt sich eine entscheidende Frage an, die ich mal kurz vorbereiten will. Und das führt uns nämlich direkt zu dem Second Paul dann, zu Ihrer Meinung. Wenn Sie heute in der Zeitung gelesen haben, dann geht es einem traditionellen PC-Hersteller wie HP, Hewlett Packard, eigentlich relativ schlecht. Ihr Umsatz ist zumindest im ersten Quartal dieses Jahres stark abgefallen, minus 16%. Und noch mehr fokussierte Hersteller wie Dell oder Acer haben sogar 22 respektive minus 29%. Das heißt, auf der anderen Seite aber so Firmen wie Apple, und Sie kennen ja auch den iPad, die haben einen Zuwachs alleine in der Hardware, in der Computer-Hardware-Branche von 10%. Nun, das könnte man jetzt analysieren, aber ich denke, wir dürfen uns auch durchaus mit aller Vorsicht, ja, die Freiheit nehmen, mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und das wäre dann unser zweiter Poll, den wir jetzt gerade eröffnen. Und der zweite Poll wäre, wird das Smartphone und damit auch mobiles Lernen schlicht und einfach in den nächsten Jahren den klassischen Desktop ersetzen? Werden wir zu Hause vielleicht noch ein großes Display haben, auf dem wir dann Fernsehen gucken können und auch ein Keyboard? Da kennen wir ja den Komfort, um schnell zu tippen. Aber der eigentliche Computer wird auf jeden Fall nicht mehr der Desktop sein und sogar der Laptop ist in Gefahr. Schauen Sie noch mal 3 Jahre nach vorne, was könnte dann wohl sein? Und sagen Sie uns Ihre Meinung. Das führt uns zu dem Punkt, welche Auswirkungen hat das denn, wenn wir uns das Lernen betrachten? Ist mobiles Lernen oberflächliches Lernen? So nebenbei am Strand, im lauten Bus, neben der quietschenden Eisenbahn, wird das überhaupt gehen? Lernen oder studieren? Heißt studieren nicht auch sich konzentrieren, sich fokussieren? Wird nicht durch dieses mobile Lernen die gesamten Techniken des Zeitmanagements, was wir mühsam versuchen, unseren Studierenden beizubringen, auf den Kopf gestellt? Alles wichtige Fragen. Aber ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir mal auf unsere erste Frage zurückgucken. Und da haben wir jetzt ein durchaus, ja, interessantes Ergebnis. Die Frage war, in 3 Jahren, 2014, Leute, die nicht an einem Open Course teilnehmen, sind out. Und durchaus interessant, 31% der Antworten der Leute sagen ja und 69% sagen nein. Was hinter der Frage steht, war natürlich ein bisschen mehr. Wir hätten sie auch anders formulieren können. Wir hätten natürlich fragen können, wer nicht in einem Social Network teilnimmt, ist out und dergleichen mehr. Wir haben das mal hier gemacht. Ich finde es interessant, dass 31% der Leute sagen, ja, Open Course ist so oder so ähnlich, wahrscheinlich besser als wir es im Moment machen, wird auf jeden Fall eine Zukunft haben. Vielleicht sind es auch nur Sympathieaussagen von ein paar Freunden. Schauen wir auf die zweite Umfrage. Da haben wir jetzt noch nicht so viele Votes. Aber sie kommen langsam rein. Vielleicht können wir es so machen, dass wir uns das Ergebnis jetzt mal anschauen. Ich sage es Ihnen, es ist etwas ausgeglichener. Und im Moment sagen 43% der unserer Teilnehmer, das klassische Smartphone wird den klassischen Desktop oder das neue Smartphone wird den klassischen Desktop ersetzen. Das heißt, die Firmen, alle wie sie da heißen, dürfen sich gar nicht wundern, dass ihre Börsenkurse im Moment zurückgehen. Das ist ein Megatrend. Sich dagegen zu stellen, hat wohl wenig Sinn. Aber wie gesagt, voten Sie noch weiter. Der Poll bleibt offen, auf jeden Fall noch für diese Session. Und dann können wir später schauen. Ja, ich bin überhaupt nicht glücklich, dass ich am Ende bin, aber die Zeit ist tatsächlich schon um und ist schnell umgegangen. Vielleicht hatte ich ein paar zu viele Folien, das ist immer mein Fehler, aber die Informationen sind so vielfältig. Ich würde jetzt gerne an David Weiß übergeben. Und jetzt geht meine Präsentation hier gerade nicht weiter. David Weiß, darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Er darf auch schon zu mir heranrücken,
ins Bild rollen.
Ins Bild rollen. David Weiß ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Professur für Computergrafik und David Weiss ist eigentlich der technische Halbgott hinter der gesamten Infrastruktur des Open Courses. Ihm nochmal dafür sehr, sehr herzlichen Dank. Er ist seit 3 Jahren Mitarbeiter hier, wird dann auch hoffentlich bald intensiver an seiner Promotion arbeiten. Im Moment macht er aber technisch alles das möglich, was uns hier so vergnügt, hoffe ich. So, David wird Ihnen ein paar interessante Sachen jetzt, denke ich, erzählen.
Genau, da wechseln wir gerade mal den Platz. Kann ich auch so frontal ins Bild gucken. Hallo nochmal in die Runde. Genau, also meine Idee war eigentlich gewesen, ursprünglich den Titel nochmal auffassen, iPads, E-Books und Virtual Classrooms, auch mal zu schauen, was gibt es da für Zahlen. Also so diese Klassiker, die man auch im Internet dann findet, wo es dann steht, Apple hat iPads verkauft, 14 Millionen waren es im letzten Jahr oder eben Amazon ist mit seinen Kindle zum Thema E-Books in Deutschland gestartet, jetzt im April und hat im letzten Jahr in Amerika mehr E-Books verkauft als Bücher, also die wirklich noch auf Papier gedruckt sind. Und all diese Geschichten, das war mein ursprünglicher Gedanke für meinen Input jetzt für diesen Teil des Vortrags. Und habe dann aber gedacht, eigentlich ist es viel schöner und gerade jetzt in Bezug auch nochmal auf das, was Herr Krömker gesagt hat, nämlich eben vom Allgemeinen mal ins Konkrete zu kommen und da den Open Kurs als Untersuchungsgegenstand sich mal anzuschauen. Und insbesondere auch, weil ich eben, sage ich mal, die Ehre habe, so dahinter bei der Technik mit dabei zu sein. Und das möchte ich einfach auch im Sinne des Open Kurs allen so ein bisschen teilhaben lassen und mal so schauen, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zeigen.
Wir haben einen Hall.
Okay. Ist das neu hinzugekommen oder? Kann das jemand bestätigen, mal kurz auf Twitter? Irgendwie scheint es zu hallen.
Sprech mal.
Ja, also ich rede jetzt nochmal weiter. Wir machen jetzt hier so ganz zur Improvisierung. Okay, jetzt klappt es noch einen technischen Test zwischendrin. Und lange Rede, kurzer Sinn, da komme ich jetzt nämlich auch gleich zu meinem Teil. Also ich habe auch keine Folien vorbereitet, sondern werde alles live im Browser eigentlich zeigen, wo die meisten von euch auch unterwegs sind an der Stelle. Das heißt, ich versuche das hier gerade mal umzuschalten. Da haben wir es. So. Sehr schön. Und das ist die erste Seite, die ich aufrufen wollte. Ich muss mir gerade nochmal das Bild sehen, sonst sehe ich mich nicht. Das wirkt ein bisschen komisch. Ja, und zwar ist das ein Beitrag von Dörte Giebel oder auch bekannt als PR-Göre auf Twitter. Was mir ganz gut geholfen hat, jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Vortrag, nämlich so mal aufzuführen, 10 Thesen für kollaboratives Online-Lernen, also wo ja der Open-Kurs quasi eine Speerspitze vielleicht auch darstellt an der Stelle. Und da hat mir der eine Punkt, nämlich, ich glaube, meinen Mauszeiger sieht man, der eine Punkt macht Fehler und steht dazu. In dem Sinne passt das auch ganz gut, dass wir eben den Halter hatten und technisch das nicht alles vielleicht so ausgereift ist. Aber es ist an vielen Stellen einfach auch ein Spielen und Ausprobieren, was mir auch persönlich ganz viel Spaß macht einfach an der Stelle. So, Open Kurs. Was waren die Anforderungen ursprünglich und die Ideen von der technischen Seite? Also es waren ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall haben wollten, auch in Anlehnung an die Kanadier, die uns das ja an vielen Stellen vorgemacht haben. Zu sagen, man braucht eine Webseite, ob das jetzt ein Blog ist oder das war gar nicht so festgelegt an der Stelle. Es sollte einfach nur eine URL aufrufbar sein, in denen die Informationen, die zum Open Kurs entstehen, alle gesammelt werden und aktiviert werden. Und da habe ich mehrere Sachen recherchiert, ob man das mit allgemeinen CMS-Systemen macht, nämlich Drupal, die dann eben auch Möglichkeiten bieten, Feeds einzubinden und die darzustellen. Eine andere Alternative war Joomla auch gewesen an der Stelle oder der Grasshopper, den die Kanadier eingesetzt haben, was eine Eigenentwicklung ist, die auch die Möglichkeiten oder das System bietet eben auch die Möglichkeiten, Feeds einzubinden und automatisiert die Artikel dann auch in einen Newsletter weiterzuleiten an der Stelle. Meine Entscheidung oder unsere Entscheidung fiel dann letztendlich auf WordPress, weil es einfach so eine gewisse Leichtigkeit auch mit sich gebracht hat und jeder kennt oder viele kennen WordPress und fühlen sich dort auch zu Hause, wenn es ums Veröffentlichen von Inhalten geht. Und deswegen hat das ganz gut gepasst. Und in Kombination mit, wir wollten wöchentlich eben einen Newsletter rausschicken, was WordPress eben auch ermöglicht über ein Plugin, hat das ganz gut zusammengepasst. Die letzte Komponente, um eben Inhalte nach außen zu streuen bzw. aufzunehmen, sind die wöchentlichen Livestreams, die wir hier mit Adobe Connect und Ustream in der Kombination gemacht haben. Das hat teilweise technische Gründe gehabt, weil Adobe Connect einfach für uns nicht so viele Teilnehmer zugelassen hatte und die Anmeldungen, die plötzlich dann in den dreistelligen Bereich und dann später 500 und 800 Teilnehmer gingen, ließ uns da so ein bisschen schwitzen und überlegen, wie können wir das Ganze angehen, um dem Herr zu werden. Plus, dass man sich immer noch vorstellen muss, also wir sind ja hier in einer Adobe Connect-Sitzung. Und wir hätten jetzt natürlich alle, die jetzt auf Twitter zuhören und dort Feedback geben, auch dort mit einspielen können. Der Hauptkritikpunkt war aber an der Stelle, im Sinne eines Open Kurses wären das Feedback, was da entsteht. Und da ein Beispiel kann ich jetzt ganz, ganz, ganz schön bringen. Eben, Herr Krömke hat ja auf ein Paper verwiesen. Und Anja Lorenz hatte ich eben im Twitter-Stream noch so nebenbei gesehen, hat den Link einfach mal zu diesem Paper geführt und das mit dem Hashtag OpQL eben verschlagwortet. Wenn sie das in Adobe Connect reingeschrieben hätte, dann wäre das im Nachhinein, hätte das keiner mehr gefunden, wenn jemand zu dem Thema Social Networks oder zu diesem Paper irgendwas wissen möchte. Wenn jetzt jemand auf Google oder auf Twitter aber eben was sucht, dann wird er sehr wohl darauf geführt und kriegt zusätzlich noch den Link zu dieser Aufzeichnung hier in Ustream, kann die wiederum embedden. Das heißt, die Inhalte, die hier entstehen, so war der Plan, lassen sich wesentlich besser vernetzen, als wenn das in so einem Flash-Film in Adobe Connect gefangen ist an der Stelle. Adobe Connect ist es trotzdem geworden, weil wir gemerkt haben, dass Ustream für den Vortragenden, also der, der wirklich den Vortrag hält, und da haben wir jetzt im Folgejahr noch einige, die da anstehen, sehr interessante Vortragende, und der, der moderiert und die, die vielleicht Feedback geben, was den Twitter-Kanal betrifft oder andere Input-Kanäle, dass da einfach, wenn man nur Ustream verwendet hätte, die Synchronisation schief läuft. Das heißt, man kann sich nicht verabreden, man kann nicht miteinander sprechen. Hier das Setting, wie wir es heute haben, da würde es keine Rolle spielen, weil wir eh beide vor einem Rechner hängen. Aber in den meisten Fällen werden wir die Live-Vorträge ja so haben, dass der Vortragende woanders sitzt als derjenige, der das ins Internet streamt und derjenige, der das moderiert an der Stelle. Das heißt, das war da ein wichtiges Entscheidungskriterium. Und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Kleine Ausnahme war der erste Vortrag, was so ein Stück weit an Ustream gelegen hat. Es ist einfach so gut die Idee mit der Wolke, in die man alles reinschiebt und dann irgendwann auftaucht, auch ist. Aber ab und zu kommt es halt manchmal nicht an oben und dann kann man auch nicht viel machen mehr an der Stelle. Da haben wir jetzt einfach noch ein paar Sicherheitsnetze eingebaut und das funktioniert auch besser. Gut, ich habe am Anfang von Feedback gesprochen. Das heißt, wir würden jetzt zu einer neuen Umfrage kommen. Und uns hat an der Stelle interessiert, das ist jetzt nämlich eben die nächste Umfrage. Das hatte ich übersprungen. Genau, das war mal so die Überlegung. Wir haben uns eben gedacht, diesen Zusammenschluss aus einem Blog, statischen Webseiten, eine Anmeldung, Newsletter, die Livestreams und eben den Twitter-Account, der sich relativ schnell als zentrale Kommunikationsplattform etabliert hat an der Stelle. Das war so die Idee, um möglichst vielen das Partizipieren zu ermöglichen und auch vielen das Erleben zu ermöglichen. Und mir ist bei der Recherche auch zu dem Vortrag hier aufgefallen, was heißt es eigentlich? Wie viel Open Kurs nehme ich eigentlich meiner Meinung nach wahr? Also die Inhalte, die dort entstehen, die Blogartikel, die Tweets und so weiter. Wir hatten ja an einigen Stellen schon, wo wir das Feedback bekommen haben, das ist eine schier unfassbare Menge, die da auf einen zuschwemmt und man kann eigentlich gar nicht so richtig fassen, was das alles ist. Aber uns würde einfach mal interessieren, was Ihrer Meinung nach, und ich schicke das jetzt quasi hier live raus, ich mache gerade noch den Hashtag Opco dazu, damit man das auch finden kann. Ich muss schon mal kurz authentifizieren. Genau. So, das heißt, auf Twitter müsste jetzt wieder von über den OpCo11-Account der Link verbreitet werden. Und wenn Sie da jetzt einfach mal sagen würden, geht mal gerade da oben bei Twitter. Ja, da drauf. Wie viel Open Kurs nehme ich meiner Meinung nach wahr? Und da habe ich jetzt mal vier Auswahlmöglichkeiten. Nur wenige Bruchstücke, also das ist wirklich der Moment, ich schaffe es ab und zu mal ins Blog zu gucken, habe den einen oder anderen Artikel gelesen, gucke ab und zu mal in Twitter rein, aber im Wesentlichen bin ich der Meinung, ich verpasse den ganzen Inhalt, der dort passiert. Dann weniger als die Hälfte aller Inhalte, dass man schon eigentlich gut mit dabei ist, vielleicht das Wichtige für sich raussortiert. Mehr als die Hälfte aller Inhalte oder sogar alles. Und da ist es jetzt mal interessant, was da reinkommt, beziehungsweise ich werde es auch hier jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt verrate ich kurzzeitig alle meine Fragen, deswegen muss ich schnell klicken. Dann können wir uns nämlich auch gemeinsam die Resultate ansehen. So, 11 haben jetzt gewotet. Und es ist ganz interessant, also ich, der ja eigentlich die Technik die ganze Zeit so im Überblick hatte, das Blog, Twitter und so weiter, war eigentlich, bevor ich mich damit näher beschäftigt habe, der Meinung, dass ich alles wahrnehme. Und habe dann aber schmerzlich feststellen müssen, dass je nachdem, welche Suchmaschine man sich bedient, ob es nun Google ist und auch für Twitter, ob man direkt über die API zum Beispiel die Tweets abfragt, ob man über Twitter sucht oder ob man über Google sucht, unterschiedliche Suchergebnisse liefert. Und das hat mich dann einfach dazu geführt, dass ich eigentlich eher sagen würde, mehr als die Hälfte aller Inhalte, vielleicht sogar weniger, weil ich echt nicht sagen kann, was mir entgeht im Kontext von OpCo 11. Und am Anfang, wir hatten es ja im Newsletter gehabt, hatten wir auch immer noch mal einen Bereich, wo wir versucht haben zu sammeln, Kursartikel oder Blogartikel, die nicht über den Aggregator reinkamen, aber die draußen im Netz irgendwo entstanden sind. Und die dann quasi per Hand noch zu suchen und hinzuzufügen. Und das hat schon beim zweiten Newsletter nicht mehr geklappt, weil wir nicht dazu gekommen sind, die quasi einzusammeln und dann zu verlinken. Das heißt, letztendlich kommt jetzt, und das ist schon einiges, was da an Stoff zur Verfügung steht, tauchen jetzt im Newsletter eben die Artikel auf, die vom Blog aktiviert wurden. So, und wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen, ich refresh das gerade nochmal. 32 haben mitgestimmt, also vielen Dank nochmal dafür. Ist ja fast wie im Fernsehen hier. 22% haben nur wenige Bruchstücke, okay. Also das kann ich echt gut nachvollziehen, weil gerade wenn man halt vorher noch nicht so firm war mit Twitter und man die Medien quasi noch neu kennengelernt hat, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man sich eher in die Kategorie einstimmt. Dann mehr als die Hälfte ist zum gleichen Anteil und der überwiegende Anteil weniger als die Hälfte. Alles hat kein einziger. Also das ist auch das, was wirklich mich dann... Also ich würde mich jetzt auch mittlerweile vielleicht hier in den Grünen einordnen. Das finde ich wirklich, ist eine sehr interessante Erkenntnis im Kontext von diesem Open Course, weil man das eben wirklich mal so miterleben kann. Gut, und dann würde ich jetzt nochmal gleich eine hinterher schießen, mit Blick auch auf die Uhr, aber das schaffen wir eigentlich noch ganz gut. Und zwar... woher beziehen wir die Infos? Das heißt, ich schicke es gerade raus. Sie sehen das ja hier, woher beziehe ich die meisten Infos zum Open Course? Also ist eben wirklich tatsächlich der Newsletter, sage ich jetzt mal, das mehr oder weniger altbewährte System. Ich bekomme oder ich habe da ein Push-Medium, was in meinem Postfach landet und mich quasi drauf stößt und sagt, okay, guck mal, das ist neu passiert. Ist es eher das Kursblog, wo reicht mir das schon als Stufe, wo alle Inhalte aggregiert werden und ich mit einem RSS-Reader da auch das zu einem Push-Medium mache oder ich auch kurz mal reinschaue, ist es Twitter, die Google-Suche, dass ich nach OpQ11 suche dann an der Stelle oder sind es die wöchentlichen Live-Sessions oder andere? Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich habe es jetzt ein bisschen spät rausgeschickt, also auch an der Stelle nochmal habe ich wirklich gemerkt, auch ich habe versucht noch ein paar Referenzen, das habe ich jetzt gar nicht geschafft, noch mit einzubauen. Es war ja so der Aufruf zu den Top 10 E-Learning Tools gewesen in dieser Woche. Und ich habe mir so angeschaut, was so reingekommen ist und bin eigentlich schon alleine daran hängen geblieben, dass ich mir von der Agenda die Woche 3 aufgerufen habe und nur mal die Pingbacks mir angeschaut habe. Und alleine das Durchgehen dieser Artikel und das Verfolgen der Links hat mir eigentlich die Zeit komplett genommen. Das heißt, ich habe es gar nicht mehr geschafft, was wurde diese Woche noch an externen Artikel geschrieben, was wurde aggregiert. Alleine das hat mir also schon ausgereicht, um mich damit in meiner zur Verfügung stehenden Zeit damit zu beschäftigen. Und bin aber da auf interessanten Punkt auch gestoßen, nur jetzt um die Zeit zu überbrücken, bis die Umfrage fertig ist. Und zwar fand ich es da sehr interessant, dass halt von diesen Top-10-Listen, was ja die Jane Hart ins Leben gerufen hat und wo einige ja Kommentare hinterlassen hat, Dieter Johlen dazu übergegangen ist zu sagen, naja, eigentlich muss man das davon abhängig machen, was ist eigentlich mein Lernziel. Das heißt, es gab eine Liste von Top-10-Lernzielen und daran hängen dann eben dazugehörige Tools. Und die Tools zum Beispiel dann auch wieder von Dörte Giebel, wo dann eben Twitter und Audioboo und eigentlich genau die Tools, die wir hier im Open Course einsetzen, aufgetaucht sind, haben mich dann auch nochmal darin bestärkt, dass man eigentlich den Open Course als Lernziel oder Lernszenario sich mal anschauen kann und entsprechend mal schauen kann, was das eigentlich ergibt. So, jetzt schauen wir mal, wie viele eingegangen sind. 28. Hier hatte ich jetzt mal so eine Multiple-Choice-Umfrage gemacht, das ist sehr interessant. Also die meisten scheinen wirklich den Kursblog oder das Kursblog abonniert zu haben oder sich regelmäßig anzuschauen. Geht mir auch so. Also das ist für mich auch so die zentrale Einstiegsstelle und denke ich enorm wichtig, um einfach auch alle so ein Stück synchron zu schalten und zu wissen, welche Informationen jetzt anstehen, was war in der letzten Woche, da auch nochmal die Zusammenfassung zu haben. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, auch nochmal Redundanz, was ich auch für mich so eine persönliche Erfahrung war, dass ich am Anfang noch gedacht hatte, naja, es gibt den Artikel, den wir haben im Blog, es gibt den Newsletter und wenn ich den Newsletter rausgeschickt habe dann letztendlich, Und ich habe wirklich nur rausgeschickt, also mehr habe ich da auch nicht mehr zu tun. Dann bin ich dazu übergegangen, auch nochmal das bei Twitter zu verkünden und habe dann aber das Feedback bekommen von einigen, ja, tatsächlich, der ist bei mir im Spam-Folder gelandet, danke für den Tweet, ich konnte dann eben darauf reagieren. Das heißt, Redundanz spielt im Web 2.0, denke ich, auch eine relativ große Rolle, um einfach mehr Leute zu erreichen. So, als zweite Stelle haben wir dann, genau, jetzt sind noch mal ein paar eingegangen, aber das Bild ist ungefähr gleich geblieben. Der Newsletter und Twitter. Ja, das hätte ich, glaube ich, auch so erwartet. D, es taucht gar nicht auf. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch so sein, man kommt einfach nicht dazu, obwohl man halt über Google wirklich noch oder Suchmaschinen wirklich sehr interessante Artikel finden kann, die jetzt wahrscheinlich neben dem Open Kurs ein Stück weit nebenher laufen. Und die Live-Sessions, ja, kann man einfach so stehen lassen. Andere, wie wir jetzt, ich hatte eigentlich gedacht, man hätte da noch ein Textfeld, wo man es eingeben kann. Gut, hat nicht funktioniert. Okay, wir haben jetzt noch 14 Minuten. Ich hätte jetzt noch eine Frage, um das dann abzuschließen, und zwar für diejenigen, die sich die Beiträge geliefert haben zum Open Kurs. Das ist ja mit das Wichtigste. Also das war jetzt eher so auf der Konsumentensicht. Konsumenten in Anführungszeichen, wobei das natürlich immer wieder mischt. Man liest Blogartikel, man kommentiert, man gibt den ein oder anderen Tweet ab und fühlt sich dann immer vielleicht noch nicht als Beitragender, was aber ja nicht stimmt, weil man Verlinkungen macht, man trägt Dinge nach oben, dadurch, dass sie wiederholt werden, durch Retweet zum Beispiel. Und das heißt jetzt aus der Sicht des Beitragenden, als Beitragender fühle ich mich ausreichend wahrgenommen, fand ich als ganz interessantes Feedback jetzt nochmal an der Stelle. Das heißt, diejenigen, die der Meinung sind, sie haben jetzt eben was beigetragen zum Open Kurs bisher, fühlen sie sich eigentlich ausreichend wahrgenommen, jetzt wie zum Beispiel jetzt hier in den Live-Sessions, wir schauen auch gleich nochmal bei Twitter, vielleicht sind da ein paar Fragen noch, auf die wir reagieren können, oder fühlt man sich eher so, ich habe einen Blogartikel geschrieben und man hat so eher das Gefühl, es hat noch gar keiner entdeckt. Das heißt, es kommentiert irgendwie keiner oder also ist es eher so das Gefühl, ja, ich fühle mich wahrgenommen oder nein, eben nicht. So. Gut, wir haben schon mal zwei Stimmen, die einheitlich sagen, sie fühlen sich wahrgenommen. Vielleicht kommen da auch gleich noch ein paar mehr rein. Haben wir da vielleicht, können wir die Zeit schon mal nutzen? Interessante Hinweise auf Twitter. Ich schaue gerade noch mal. Ah, eben danke für das Feedback, dass die Idee mit dem Browser nicht so schlecht ist. Ich hatte, also um das auch mal zu überbrücken, also das ist auch etwas improvisiert. Also ich hatte ein paar Tabs noch mir aufgemacht, wo ich auf ein paar Blog-Einträge eingehen wollte, wo die Zeit jetzt leider nicht dazu gepasst hat. Also deswegen gut. Ihr wisst ja quasi auch nicht, was ich vorhatte, deswegen ist es eigentlich auch nicht schlimm. ja, mal gucken, was jetzt passiert. 8 Votes, also wir haben Voter verloren. Das kann an mehreren Sachen liegen, aber wir haben tatsächlich jetzt auch jemanden dabei, der sagt, nein, ich fühle mich nicht ausreichend wahrgenommen. Hier wäre natürlich wirklich mal interessant und ich kann dazu eigentlich nur aufrufen, also sowohl zu den vorherigen Umfragen, wo es eben darum ging, welche Medien werden eingesetzt, welche Tools werden eingesetzt und wie kann man das wahrnehmen, wenn es da Verbesserungsvorschläge gibt oder wenn da noch jemand mehr Fragen hat, der kann mich gerne auf meinen Twitter-Account oder auch den offiziellen OPCO-Account einfach jederzeit Fragen stellen oder auch per E-Mail. Und auch hier würde mich jetzt natürlich interessieren, dass diejenigen, die sich nicht ausreichend wahrgenommen fühlen, dass man da mal schaut, wie man das verbessern könnte. Auch im Sinne von, wir wollen eben, dass das, was wir hier machen mit dem Open Kurs, ein Stück weit von Woche zu Woche verbessern. Ja. Gut. Ja, die Sessions heute sind ganz schön. am Ende schon optimiert werden können. Ja. Also wir werden das nochmal sammeln. Das ist jetzt schwierig, merke ich, direkt auf Twitter-Aussagen dann nochmal einzugehen. Das wäre es von meiner Seite zum Input. Wenn es da, wie gesagt, noch Fragen gibt, der kann sich gerne an mich wenden. Ansonsten würde ich jetzt wieder übergeben an Professor Kömpker.
Gut, ein bisschen blöd ist er schon, sonst duzt er mich immer und jetzt nennt er mich mit Titeln und mit Albenlack. Das muss nicht sein. Aber ein paar Fragen, die wir auf Twitter gesehen haben, wollen wir vielleicht schon adressieren. Also was war die Kernbotschaft? Und das steht ja im Singular meines versuchten kleinen Vortrages. Es war vielleicht schwer zu erkennen, aber die Kernbotschaft ist, meine ich, dass die Technik immer wieder uns neue Herausforderungen stellen wird. Und das ist gut so. Wir müssen im Kontext des Lernens lernen, mit diesen neuen Techniken, Medien, Möglichkeiten umzugehen. Und zwar im Wesentlichen, das ist meine Antwort, oder zusammen Lerner und Lehrende, Professoren, Studierende, Schüler und eben auch Leute, die im Moment wenig Verbindung direkt mehr zur Universität haben. Und das ist letztlich Open Course. Ich bin sehr interessant oder interessiert daran, auch zu erfahren, waren diese Polls jetzt interessant, kamen die Ergebnisse bei Ihnen an? Ich nehme an, Sie können die ja auch sehen. Und vielleicht machen wir das an der einen oder anderen Stelle in einem passenden Vortrag auch mal wieder. Ich denke, die Vortragenden der nächsten Session werden das vielleicht auch schon wahrgenommen haben und dann versuchen, das auch bei sich selbst einzubauen. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ein paar Minuten hätten wir noch, aber ich gestehe, es ist heute für mich und für uns eigentlich ein sehr stressiger Tag. Wir müssen jetzt noch zu einem Graduiertenkolleg-Vortrag und auch da noch konzentriert zuhören. Euch allen, Ihnen allen, herzlichen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns quicklebendig nächste Woche wieder. Vielleicht hat Claudia Bremer dann ja auch eine kurze Gelegenheit, nicht unbedingt nächste Woche, aber irgendwann ihren eher didaktischen Teil dann nachzuliefern. Also ich würde mich sehr darüber freuen,
Vielleicht noch ein Hinweis auf das nächste Thema, der nächste.
das nächste Thema und in der Woche vom 23. bis 29. Mai ist dann, gehen wir zu dir oder zu mir, Lernumgebungen, Personal Learning Environment.
Der Vortrag
Wird gehalten von unserem lieben Kollegen von der Uni Duisburg-Essen, Michael Kerres. Ich vermute, das wird ein Highlight. Bis dann, fleißiges Arbeiten, aber auch schöne Abende. Bis zur nächsten Woche. Detlef, ciao.